es gibt schon Themen, muss der Fußball sensibler werden und muss erstmal mit den ganz schlimmen Sachen anfangen. Das ist beispielsweise Diskussion, Wettanbieter ja oder nein, es ist viel Geld, die dem Fußball bringen, aber ist das in Zukunft so politisch noch korrekt? Ist das etwas, was die nächste Generation so akzeptieren wird? Darüber müssen wir reden.
Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und
Ilja Kenzig vom VfL Bochum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Ilja Kenzig. Bevor er im Februar 2018 seinen derzeitigen Job als Sprecher der Geschäftsführung beim Bundesligisten VfL Bochum antrat, war der 49-Jährige im Fußballbusiness unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96, die Young Boys aus Bern, den FC Sochaux und zwischendrin auch mal als Sportchef bei der Schweizer Boulevardzeitung Blick tätig. Hallo, Herr Kenzig.
Hallo,
Herr
Lötz.
Herr Kenzig, der VfL Bochum ist Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga. Sie haben Ihren Trainer Thomas Reis nach 6 Spieltagen wegen sportlichen Misserfolgs freigestellt. Der erfolgreiche und beliebte Sportdirektor Sebastian Schinzelorz hat sich gegen Wolfsburg verabschiedet. Die Kritik am Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Philis nimmt nicht ab. Ich frage mal ganz, ganz schlicht, wie geht es Ihnen eigentlich gerade so?
Ja, man darf im Erfolg nicht zu stark abheben und im Misserfolg muss man kühlen Kopf bewahren, wenn man überleben will in dieser Branche. Und die Party in den letzten Jahren, die war überragend und es war klar, dass irgendwann mal auch eine Rechnung dafür kommt und man für alles bezahlen muss im Leben und jetzt sind halt Zeiten, die es auch gibt und gerade beim VfL Bochum auch schon immer gab in der Historie und man muss auch sagen, wir haben, als wir hier angetreten sind 2018, unsere Strategie damals bewusst das nächste Kapitel betitelt, weil klar war, dass man immer nur ein Kapitel einer langen Geschichte eines Clubs schreiben darf und dafür sorgen soll, dass dieses Kapitel eben besonders toll wird, besonders lesenswert wird, aber die nach uns kommen, werden dann noch ein besseres Kapitel schreiben. Und da gehören eben solche Zeiten auch dazu, wenn sich alles vermischt mit personellen Wechseln, mit sportlichem Misserfolg. Aber um da anzuknüpfen, das Kapitel ist auch noch nicht zu Ende geschrieben und deswegen wird nach diesen Zeiten auch wieder die Sonne scheinen. Da sind wir überzeugt davon und dafür haben wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch die Grundlagen gelegt.
Der VfL Bochum hat als erster Fußballverein Deutschlands den sogenannten Sports Governance Codex unterzeichnet, zu dessen Kernthemen gute Führung zählt. Sie haben davon gesprochen, dass Kontinuität, Zitat, der Erfolgsfaktor Nummer 1 im modernen Fußball sei. Von all dem scheint der VfL derzeit einigermaßen weit entfernt. Ist es so, dass dieses emotionale Fußballgeschäft mit seinen Auf und Abs und eine nachhaltige Unternehmensführung einfach nicht so gut zusammengehen wollen?
Ohne Einspruch, weil ich glaube, genau eben Kontinuität mehr ist als ein Spiel und wir haben reagiert, weil wir genau diese Kontinuität gefährdet gesehen haben und mussten deshalb personell handeln, aber das ist dann schon größer zu sehen und ich glaube, diese Erfolgsformel, um damit anzufangen, dass aus klaren Strukturen entsteht Vertrauen der Stakeholder und das sorgt für Ruhe und Ruhe ist die Grundlage für Kontinuität und das bleibt der Erfolgsfaktor Nummer 1, aber das kann man eben nicht auf ein Spiel runterbrechen, nicht allein auf den sportlichen Erfolg runterbrechen und ich glaube, für den Misserfolg, der bei uns momentan halt Tatsache ist oder die Krise, die Tatsache ist, haben wir trotzdem sehr viel Kredit aufgebaut und sehr viel Vertrauen aufgebaut und das sorgt für relative Ruhe, aber bei manch anderem Verein wäre jetzt schon das Dach abgebrannt. Okay. Und ich glaube, das spielt der Ansatz, meine ESG, man muss sagen, dass wir im Bereich Ökologie sicherlich nicht oder nie zu den führenden Clubs zählen werden, weil einfach der limitierende Faktor da unser Stadion ist, ein museales Stadion, wo wir einfach tun, was wir können. Im Bereich Soziales, glaube ich, sind wir absolut brillant, top, aber das ist auch jeder Bundesligist und jeder Zweitligist, da ist der deutsche Fußball insgesamt top, da können wir uns auch nicht hervortun und wir sind vielleicht der einzige Fußballclub, der für sich eben G entdeckt hat und glaubt, dass eben auch bei G und was Teil der Nachhaltigkeit auch ist, ein Unterschied gemacht werden kann und da insbesondere bei der Transparenz, weil der Fußball ein Publikumsgeschäft ist und damit eigentlich total transparent, aber gleichzeitig eben auch als absolut intransparentes Business gilt und das wird in Zukunft, das wird die nächste Generation so nicht mehr akzeptieren wollen. Das akzeptiert oder das gilt auch für die Finanzwelt, wo man sagt, eben Transparenz steigert den unternehmerischen Erfolg und hat Auswirkungen auf das Umfeld. Und diese Transparenz zahlt eben auch auf eines der Elemente der Erfolgsformel ein, nämlich auf das Vertrauen. Und ich kann mich erinnern, als Robin Dutt hier Trainer war, hat er gesagt, ja, alle wollen so sein wie der SC Freiburg, aber niemand handelt so wie der SC Freiburg. Und das ist vielleicht eben der Inbegriff von Kontinuität. Da gibt es auch personelle Wechsel, aber die Strategie.
Aber in den Führungsetagen ja doch, ist da doch eine extrem hohe personale Kontinuität.
Ist eine Kontinuität, aber wie gesagt, Kontinuität darf nicht von Personen abhängig sein, sondern von einer Überzeugung. Und ich glaube, die Personen wechseln beim SC Freiburg, aber die Mentalität, die Kultur, die Strategie eben nicht. Und das ist, glaube ich, der Kunst der Kontinuität. Ansonsten es ja immer wieder zu Korrekturen kommt und dann fährt man einen Schlingerkurs. Aber insofern Governance und Transparenz für uns eine große Chance und deswegen war es selbstverständlich, den Sports Governance Codex auch beizutreten und diesen sehr gerne auch aktiv zu promoten.
Der VfL Bochum hat nach Ihren Aussagen 30 Millionen Euro Jahresumsatzrückstand auf Erstliga-Konkurrenten, wie Sie haben Freiburg gerade schon angesprochen, aber eben auch Union Berlin, Augsburg, Mainz, also sagen wir mal so Clubs, die in so einem ähnlichen Umfeld wie der VfL Bochum situiert sind. Sie wollen diese Lücke unter anderem mithilfe eines Investors schließen, der 20% am Club, beziehungsweise eben an der VfL Bochum 1848 GmbH und Co. KGaA übernehmen soll. Konnten Sie da inzwischen jemanden von Ihrer Clubphilosophie, also speziell jetzt auch dem, was Sie gerade geschildert haben, Vertrauen, Kontinuität, überzeugen? Oder ist auch da wieder dann so, dass dieses Alltagsgeschäft, das sportliche Tagesgeschäft, dass das Ihnen gerade so ein bisschen, sagen wir mal, in die Suppe spuckt?
Ja, ich muss jetzt mal korrigieren. Also die Lücke schließen ist unsere Mission und da kommen wir auch sehr erfolgreich voran seit 4 Jahren. Und wir sind aktuell der einzige Bundesligist, der nicht die 100 Millionen Euro Umsatzmarke knackt. Das ist aber zwingend notwendig, weil man nicht nur temporärer Gast in der Bundesliga sein. Und Bochum hat die kritische Größe, dies zu erreichen, im Gegensatz zu vielen anderen Clubs. Und das streben wir an. Diese Lücke wollen wir aber selbstständig schließen, haben auch den entsprechenden Plan, den kommunizieren wir auch immer transparent. Da sind also alle Stakeholder auch immer mitgenommen, mit welchen Maßnahmen wir diese Lücke schließen wollen. Die sind spezifisch für den VfL, die sind nicht klassisch, aber die sind sehr also klar durchdacht. Und ein Investor könnte nur diese Lückenschließung oder sollte diese Lückenschließung beschleunigen, indem er nämlich ins Wachstum investiert des Vereins. Das wäre natürlich eine Idealvorstellung, aber man muss sagen, der Markt gibt schlichtweg nichts her und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für andere deutschen Vereine. Es ist noch nicht mal 50+1, was die Hemmschwelle oder die größte Hürde ist. Es gibt ausländische Investoren, die könnten sich auch mit Minderheitsbeteiligungen anfreunden und könnten sich sogar auch identifizieren mit einem Projekt, wo sie dann wissen, das ist in guten Händen und das ist im deutschen Fußball per se der Fall. Aber die Bewertung ist ein Thema. Deutscher Fußball hat eine Premium-Bewertung und Hier kosten Clubs, sagen wir mal, 2,5 Mal Umsatz. Amerikanische Investoren zahlen nur einmal den Umsatz und auch allein das ja, treibt viele dieser Investoren eben in andere Ligen, nach Italien, nach Frankreich, in kleinere Länder, Belgien, Brasilien jetzt auch zuletzt. Wobei wir sagen müssen, wir wollen eben niemand oder wir wollen nicht Teil eines einer Club-Allianz werden, wir wollen nicht einfach eine Plattform.
Also so wie Manchester City Group, oder?
Genau, da gibt es ja mehrere und eigentlich ist das der Trend. Jetzt will ja auch der Besitzer von Chelsea und der von Arsenal und die wollen alle Multiclub machen und da, glaube ich, wird kein deutscher Club sich beteiligen, weil wir sind nicht Mittel zum Zweck, sondern wir wollen jemand, der Teil unserer Familie wird und der unsere Strategie, unsere Ausrichtung verinnerlicht und fördert. Und wenn wir den jetzt nicht finden, dann lassen wir es sein, weil es ist eine Generationenentscheidung und vor der habe ich persönlich größten Respekt. Ich habe sehr viel Demut vor dieser Aufgabe und wir führen etliche Gespräche, aber es ist mir lieber, wenn ich kritisiert werde, dass wir noch keinen Investor gefunden haben, als dass ich den falschen vorschlage, weil den Rucksack kriegen sie dann nicht mehr abgeschüttelt. Ein Sponsor, der verlässt den Club nach ein paar Jahren, Investor bleibt und man muss nur nach München zu 1860 schauen.
Das wollte ich gerade sagen.
Da war, glaube ich, ein Jubiläum jetzt, 10 Jahre Hasan Ismaik und die sind unzertrennbar verbunden und es ist eigentlich eine furchtbare Ehe, keine fruchtbare und das wollen wir hier vermeiden. Deswegen sagen wir, suchen weiter, bis wir den richtigen haben und in der Zwischenzeit sind wir, wie man sieht, auch wirtschaftlich absolut in der Lage, alleine an diesem an dieser Lückenschließung zu arbeiten. Und das wiederum macht uns zu einem attraktiven Asset und werden sich die Investoren, die werden uns finden, wenn wir sie nicht finden sollten.
Herr Kenzich, Sie haben im Handelsblatt eine Zukunft skizziert, in der es eigentlich nur noch zwei Arten von, also was heißt nur noch, aber in der es zwei Arten von Fußball gibt, von Profifußball gibt, nämlich der einerseits der so von Ihnen betitelte Netflix-Fußball, fand ich einen hübschen Begriff, mit seinen internationalen Clubmarken und den Superstars und den anderen, den Volkssport, in dem alle anderen Clubs, eben auch so beispielsweise der VfL Bochum, weiterhin unterwegs sein werden. Welche Clubs aus Deutschland sehen Sie denn in der Ihrer Meinung nach, das haben Sie auch in diesem Gespräch mit dem Handelsblatt geäußert, bald kommenden Super League? Wer geht da, wer könnte da reingehen?
Ja, vielleicht zunächst, es ist tatsächlich so, diese Befürchtung hatten wir ja schon vor Jahren und die hat sich bewahrheitet. Es gibt diesen Fußball, der Teil der Unterhaltungsindustrie ist und ich kritisiere das gar nicht, weil es gibt Milliarden Menschen auf dem Planeten, die genau das wollen. Die schauen Netflix und sie wollen Fußball in ähnlicher Weise konsumieren, alles glatt gebügelt, immer schön, von höchster Qualität. Das ist aber Unterhaltung und Freizeit, während der Fußball beispielsweise in Deutschland oder gerade in den unteren Ligen oft auch eben mehr ist als Unterhaltung, sondern er ist Lebensinhalt und eine ernste Sache. Und wenn die eigene Mannschaft verliert, dann ist die Arbeit, dann sinkt die Arbeitsproduktivität und die Stimmung in der Familie ist schlecht. Und das ist Volkssport und das, glaube ich, wird in Deutschland auch immer so bleiben. Und wird ein Club Teil der Unterhaltungsindustrie, ein deutscher Club, vielleicht ist schwer vorstellbar heute, oder kommt die Super League? Ja, sie wird kommen, ich glaube, entweder wird sie Champions League oder heißt sie Champions League, weil die sich ja auch zu einer geschlossenen Gesellschaft entwickelt, wenn man genauer hinschaut, wo die Summen, übrigens also die Preisgelder in den UEFA-Wettbewerben steigen gerade von 3,5 Milliarden auf 5 Milliarden und sollen dann danach ab 2027 sogar auf über 7 Milliarden gehen, also eine Verdoppelung in den nächsten Jahren. Das heißt, das kriegen sie dann auch nicht mehr ausgeglichen mit einer Gleichverteilung der nationalen Fernsehgelder. Also es entsteht ja jetzt schon eine Super League. Und es gibt, oder in den meisten Ligen gibt es Mannschaften, die dem Rest so entrückt sind, dass es auch keinen vernünftigen Wettbewerb mehr gibt. Und das wird am Schluss den Fußball K.O. setzen, weil der Wettbewerb irgendwann mal die Großen zu groß und die Kleinen eben zu klein sind. Und dann funktioniert das ganze System nicht. Und dann sollen die Großen untereinander spielen. Und dann wird plötzlich der Wettbewerb der Kleinen super attraktiv. Ich denke, es wird so kommen. In 5 Jahren, in 10 Jahren, ich weiß es nicht, aber es ist unausweichlich, weil die Schere so weit auseinander geht, dass eben kein sportlicher Wettbewerb mehr besteht und die Ausnahmen bestätigen die Regel, wie vielleicht jetzt in dieser Saison, aber wir schauen ja nicht nur auf Deutschland, sondern auch im Ausland, wo es immer eintöniger wird, und wenn die Mannschaften, die international spielen, noch viel mehr Geld bekommen, dann werden sie uneinholbar und dann tötet man den Fußball so, dann wird es eine Teilung geben. So. Aber ja, wer von den deutschen Clubs wird da mitspielen? Ja, ich glaube die Bayern auf jeden Fall. Aber ich bin auch sicher, dass Clubs wie jetzt, wenn man jetzt mal Deutschland verlässt, Newcastle, die heute keiner auf der Rechnung hat, ja, die sind gesetzt in so eine Super League, allein auch politisch. Und deswegen glaube ich, ja, muss man sehen, es ist ja so, Paris Saint-Germain war kein Weltklub historisch, Man City war ein Club, der sehr vergleichbar mit Bochum früher, und Chelsea war ein Mittelfeldklub in England. Das wissen aber die heute 14-Jährigen gar nicht mehr. Die denken, diese Clubs waren immer schon die größten und schönsten und reichsten. Und deswegen mal schauen, bis die Super League kommt, gibt es vielleicht weitere Vereine, die hoch gepusht worden sind, und Newcastle gehört dazu. Ja, die Entwicklung, ob man sie gut findet oder nicht, aber ich glaube, sie ist schwer aufzuhalten. Und natürlich redet man dagegen an, weil das ja fürs Volk eben die falschen Messages sind. Aber die Entwicklung auf dem Papier, und wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man klar, was kommen wird.
Das bedeutet dann aber für die Bundesliga zum Beispiel was? In der Konsequenz?
Ja, entweder macht sie mit, und dann spielt Bayern mit 2 Mannschaften und hat die Bundesliga.
Das heißt, eine in der Champions League oder in dieser Super League und eine in der Bundesliga?
Ja, so im Basketball wird das ja so schon heute diskussionslos. Seit Jahren wird das ja so praktiziert, dass die Clubs einfach größere Kader haben. Der eine spielt im zentralen Wettbewerb, das ist die Euroleague, und der Rest des Kaders dann national, da regt sich auch keiner drüber auf. Das könnte im Fußball durchaus auch kommen, und das würde bedeuten, dass der Wettbewerb in der Bundesliga dann spannender wird und dass dadurch Bewegung an vielen Standorten reinkommt, und wenn Union Berlin deutscher Meister werden kann, dann sorgt das bundesweit für Aufmerksamkeit. Das elektrisiert, und wenn, ja, nehmen Sie in Frankreich Paris Saint-Germain aus der Liga, da können plötzlich 6, 7 Clubs Meister werden. Sie verlieren im ersten Schritt vielleicht Fernsehgeld, wie er sagt, wie es heißt, wenn diese Mannschaften nicht mehr dominant sind, die großen Brands, aber das wird man auf Strecke vielleicht wieder aufholen, weil nämlich die Spannung dafür sorgen wird, dass mehr Menschen eben Fußball dann auch kaufen und entsprechend konsumieren.
Nehmen wir mal an, es kommt zu dieser Überliga, zu dieser Super League. Dem gemeinen Fußball gehen zusehends insbesondere jüngere Zielgruppen verloren, eben nicht nur als Aktive, sondern auch als Fans oder Kunden, wenn man es dann auch so ausdrücken will. Wie lässt sich diesem Trend denn eigentlich entgegensteuern, wenn das Produkt Volkssportfußball deutlich weniger attraktiv ist als die Manchester Citys, Paris Saint-Germains und Real Madrids? Also spezifisch mit dem Fokus junge Zielgruppe, meine ich, haben Sie ja gerade auch schon angekündigt. Was kann man da machen?
Ja gut, ich glaube, in Deutschland, also per se, sehen wir diesen Trend noch nicht so klar, weil gerade boomt es ja an allen Standorten. Ich denke da eben an Union Berlin, an Gladbach, die wieder kommen, an Frankfurt, der Fußball boomt, Bochum und. In der zweiten Liga gibt es ja auch entsprechende Beispiele, wo in Hannover wieder aufersteht, Nürnberg und so. Also müssen wir im Auge behalten, aber vielleicht noch nicht die ganz große Sorge haben, weil in Deutschland ja Fußball auch in den Familien weitergegeben wird und diese Tradition auch gelebt wird. Aber in der Tat, das macht einem Sorgen, wenn man sieht, dass Jugendliche eben oder Kinder eben mit Trikots von den Spielern, die sie aus der Champions League kennen, rumlaufen, und die Spieler ihrer der Mannschaft aus ihrer Stadt oder aus ihrem Dorf überhaupt nicht mehr kennen und diesen Fußball als minderwertig, zweitklassig, drittklassig empfinden. Das ist natürlich eben diese Berieselung, die wir bekommen, und da müssen wir als Vereine entgegenwirken, indem wir eben versuchen, die Jugendlichen abzuholen, und das wird eben nicht nur mit Tradition gehen, sondern in eine Balance auch mit Innovation. Und noch vor Jahren hätte ich mir jetzt schwer getan, das so auszusprechen, aber ich glaube, wenn man die Interessen und die Nachfrage der Generation Z jetzt mit einfließen lässt, also im Fußball, ja.
Geburtenjahrgänge 97 bis 2012
ungefähr. Genau, dann ist das nicht Entfremdung, sondern das muss man machen, will man die nicht verlieren, und das drückt sich ja so ein bisschen auch aus in der Bundesliga durch diesen Schlachtruf, eben wir wollen die digitalste Liga der Welt werden oder Fußballliga der Welt werden. Wie gesagt, mögen Traditionalisten eben nicht so schön finden, aber es ist irgendwo unausweichlich, glaube ich, weil die nächste Generation so anders aufwächst und was vor allem die Nutzung von Technologien und was sei es mal Aufmerksamkeit, Aufnahmefähigkeit angeht, es liest keiner mehr Zeitung, es wird sich vielleicht eben auch, man wird sich nur noch ausgesuchte Spiele über 90 Minuten live anschauen, aber man wird dafür mehr Highlights, mehr Clips, also Content bleibt da King, und wir werden, glaube ich, uns auch da dran gewöhnen, und ist auch eine Chance für den Fußball, eben diese Balance hinzubekommen, weil auch diese Generation Z, ein gutes Spiel, was Aufmerksamkeit erzeugt, das ist nicht nur Juventus gegen Manchester City, sondern ist beispielsweise auch, wenn Bochum gegen Schalke spielt oder sogar auf tiefer Minute, wenn Bochum gegen den MSV Duisburg spielt, dann elektrisiert das hier die Region und die beiden Städte und macht diese Spiele besonders, und das ist Volkssport und das ist genauso attraktiv, glaube ich, für die Generation Z. Deswegen müssen wir unsere Werte da hochhalten und Tradition pflegen, aber nicht rückständig werden dabei.
Sonst hätte der Fußball ein massives Zukunftsproblem?
Naja, wird immer sehr populistisch so gesagt, aber die Daten sprechen da, glaube ich, eine andere Sprache, und es ist schlichtweg, es ist ja mehr als Sport, das ist eine Religion, wie gesagt, das ist Lebensinhalt, es ist eine politische Bühne, es ist so viel der Fußball, und der wird seine Kraft eben nie verlieren, momentan sieht man eher, dass der Fußball andere Sportarten in den Hintergrund drängt, global gesehen jetzt irgendwo. Und wie gesagt, das eine ist Unterhaltung, und man kann sagen, viele wenden sich jetzt in Deutschland gerade der NFL zu. Ja, ich meine, ist ein super Produkt, ist ein super Unterhaltungsprodukt, macht richtig Spaß, aber beim Fußball geht es eben nicht um Spaß, da geht es um andere Dinge, und deswegen, und das ist, da gibt es keine Alternative zu. Also wenn man Freude, Leid, Emotionen, Dramen und so weiter, die wirklich sind und die nicht von Hollywood inszeniert sind, dann finden sie das nur im Fußball, das ganze Leben. Und daneben kann es Unterhaltungsprodukte geben, und man kommt da wunderbar gut aus, und auch die Generation Z wird für beides offen sein und nicht das eine ausschließen.
Wenn man Volkssport sagt und dann aber auf der anderen Seite sieht, dass immer weniger Leute sich die Tickets fürs Stadion leisten können, die Kosten für die Streamingdienste, klar, wir haben auch momentan noch mal eine wirtschaftlich schwierigere Zeit, das kommt sicherlich dazu, aber hat der Fußball nicht längst diese von vielen seiner Vertreter auch dann irgendwie von ihnen diese mantraartig wiederholte Bodenhaftung eigentlich nicht schon längst verloren? Also ich meine, wir reden ja nicht mehr über den, schon lange nicht mehr über den Arbeitersport, sondern es ist ja eher ein Sport, wenn wir jetzt von Fans, Zuschauern gehen, deren Mittelklasse oder Mainstream-Event geworden ist. Kann man da von Volkssport noch so reden, oder?
Ich glaube, in Deutschland oder in der Fußball in Deutschland ist der letzte, der noch die Bodenhaftung behält, weil ich glaube, die Preise, die sind sehr volksnah. Selbst die Streaming-Dienste kosten ja ein Drittel von dem, was sie in England oder Italien und Spanien bezahlen müssen. Aber wir sehen, dass andere Ligen ja auf eine Reise gehen, wo man nicht weiß, wo sie enden wird. England als Club der Billionäre, wo dann Besitzer eben einfach mal so raushauen, dass sie ein All-Star-Game machen wollen und dass der englische Fußball gefälligst von amerikanischen Sportarten lernen muss und dass die Zeit jetzt gekommen ist, das Ganze richtig mal anzupacken. Ich meine, wir reden da über Vereine, die über 100 Jahre alt sind, die ihre Tradition haben, von Menschen, die diesen Vereinen folgen über Generationen und dann kommt jemand und sagt einfach, ja, das machen wir jetzt so und dann noch Club-Allianz und Farmteams und dies und jenes. Also null Sensibilität, alles Business, weil das Geld ja nicht von teilweise auch nicht von denen selber kommt, sondern in Fonds eingesammelt ist. Und da ist die Premier League dann schon auch, hat auch ein hässliches Gesicht irgendwo.
Ja, oder das saudi-arabische Geld jetzt bei Newcastle ist ja auch jetzt nicht so, ist ja auch was, über was man zumindest diskutieren kann.
Genau, und auch in Italien immer mehr ausländische Clubbesitzer, die dann anfangen, die Vereinswappen zu verändern und dies und jenes. Also Fußball als eine Art, oder Fußballclubs als eine Art Commodity und Spielball der renditegetriebenen Investoren. Und es werden immer mehr renditegetriebene Investoren, die Menschen, die einfach Geld geben, weil sie ihre Heimatstadt lieben oder ihren Heimatverein lieben, das wird immer weniger und da sehen wir jetzt ein wirklich das Gesicht sozusagen des Kapitalismus im Fußball und da ist Deutschland aber weit davon entfernt und ich glaube, das ist auch ein USP. England ist der Club der Billionäre, die da unter sich quasi ihre Clubs spielen lassen und Deutschland vielleicht zukünftig, wie das Aki Watzkemann gesagt hat, als politisch korrekteste Liga der Welt. Vielleicht ist das etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Vielleicht auch die nachhaltigste Liga der Welt. Stichwort Green League ist ja auch ein Ziel der DFL in 2030, wirklich die grünste Fußball- oder Sportliga der Welt zu sein. Und vielleicht sind das Werte, die nächste Generation mehr ansprechen als eben eine tolle Mannschaft.
Entfesselter Kapitalismus, Geld ohne Ende und so weiter.
Und wir sind ja keine Sozialisten, keine Kommunisten im Fußball, auch wir müssen Geld verdienen, wir müssen auch irgendwo marktorientiert denken, aber das, was in England passiert, also da muss ich sagen, das hat ein Tempo und eine Rücksichtslosigkeit angenommen, die vielleicht gerade älteren Fußballromantikern den Magen umdreht und deswegen ist es ja auch keine Frage, dass die Super League kommen wird, sonst ist ja Teil der Businesspläne von all diesen Leuten.
Sie haben im Zusammenhang mit der Energiekrise, in der wir jetzt ja mittendrin stecken, haben Sie im Gespräch mit dem Deutschlandfunk was sehr Interessantes, Bemerkenswertes gesagt, wie ich fand. Nämlich, Sie haben davon gesprochen, dass es nicht die Kosten seien, die schmerzhaft sind. Da habe, Zitat, der Fußball ja genügend Spielraum. Zeigt der Profifußball grundsätzlich zu wenig Demut oder anders gefragt, weshalb erkennt der reichweitenstarke deutsche Profifußball seine Chance nicht, eine gesellschaftliche Vorreiterrolle einzunehmen? Sie haben das jetzt gerade angekündigt, aber ich meine jetzt wirklich viel aktiver, viel deutlicher, viel klarer, da voranzugehen?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage und ist ein Lackmustest vielleicht jetzt auch für die Ehrlichkeit und für die Nachhaltigkeit des Fußballs. Ich glaube, zu wenig Demut, ja. Wobei ich sage, dass immer von den Menschen abhängt und für uns war Demut immer sehr, sehr entscheidend hier, weil wir kamen in einer ganz, ganz schwierigen Zeit zum VfL Bochum und da war Demut wirklich angebracht und Ruhe reinzubringen, die Menschen mitzunehmen, alle Stakeholder mitzunehmen. Und das sollte jetzt in der Energiekrise auch geschehen. Da kann ich Ihnen sagen, dass sich der Fußball wirklich auch vorbereitet und vielleicht auch aus Fehlern gelernt hat und dass man da wirklich Maßnahmen umsetzen wird, die Wirkung zeigen, dass man da seiner Vorbildrolle gerecht wird. Aber was mich auch stört, und ja, Sie haben es gesagt, wenn man Artikel liest, wo Vereinsvertreter über gestiegene Energiekosten jammern, ich meine, das könnte jeder Bürger könnte jetzt, sei jetzt mal, jammern. Und beim Fußball, natürlich, das Budget geht dann nicht mehr auf, aber der Fußball hat tatsächlich viel Spielraum. Machen wir uns nichts vor, wenn wir Spieler verpflichten, dann kommt es nicht auf den letzten Euro an. Und plötzlich jammert man aber bei den Energiekosten, da rechnet man auf den Cent genau aus, was es jetzt teurer wird. Also mich stört das wirklich, weil das sind nicht die Beträge, die Clubs zugrunde gehen lassen. Und das ist vielleicht auch eine Chance, eben wieder zurückzukommen. Ich denke da gerade auch an viele, ja, es ist ja egal, ob Bundesligisten oder Zweitligisten, aber wo die Gehaltsexplosion ja, noch während Corona stattgefunden hat und wieder Beträge bezahlt werden, als ob es keinen Corona-Schaden gäbe und als ob jetzt keine Rezession vor der Tür steht und und. Also da vielleicht ja, muss der eine oder andere das auch hart erleben und kritisiert werden dafür, aber dieses Gejammer, das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich kann Ihnen aber sagen, dass die Liga und die Clubs, die es verstanden haben, da sicherlich demnächst auch eine gute Rolle spielen werden. Und ja, Lackmustest absolut für den Fußball.
Sie haben gerade über Liga gesprochen, auch schon über Nachhaltigkeit angetickert. Sie persönlich haben die schrittweise Einführung der Nachhaltigkeitskriterien seitens der DFL begrüßt. Für die Saison 2023-2024 sind die sogenannten Mindestkriterien 1, so heißen die, verpflichtend. Dazu zählen unter anderem, ich mache jetzt mal so eine Reihung, dazu zählen unter anderem der Nachweis einer eingetragenen Nachhaltigkeitsverantwortlichen, eines jährlich öffentlichen Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit durch Präsidium bzw. Geschäftsführung, diverse clubinterne Aufklärungsmaßnahmen, den Nachweis einer Mobilitäts- und Verkehrsanalyse, jährliche Messung des Energie- und Wasserverbrauchs und der Abwasserproduktion, Dokumentation der durch den Club verursachten Treibhausgasemissionen und es gibt noch etliches mehr. Ist das nicht? Also mir erscheint, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist doch ein viel zu softer, viel zu harmloser Einstieg in diese Umsetzung. Müsste da die DFL und die Clubs, diese 36 Profi-Clubs, und dies ja, da geht erste, zweite Liga, müssten die nicht ein deutlich höheres Tempo jetzt mal an den Tag legen angesichts der fortschreitenden Klimakrise?
Ja, wir sind ja auch Teil oder waren Teil der Arbeitsgruppe, die das mitgearbeitet hat. Und ich kann Ihnen sagen, das Tempo war hoch oder war immer sehr, sehr hoch. Und wir hätten es auch viel schneller und auch viel umfassender umsetzen wollen. Aber man muss natürlich auch den kleinsten Club mitnehmen. Und es ist im Endeffekt ein Ressourcenproblem. Die Clubs sind nicht vorbereitet auf diese Herausforderung, strukturell, personell, und müssen jetzt erstmal die Grundlagen schaffen, um überhaupt so eine Lizenzierung also durchzustehen, weil es auch viel um Datensammlung, um Datenverarbeitung geht. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, das höchste Tempo aller Sportligen. Da ist die DFL absoluter Vorreiter. Und während, um das Beispiel England wieder heranzuführen, wo das eher, sagen wir mal, unter Marketing-Gesichtspunkten gemacht
Ja,
wird.
gab dieses berühmte Tottenham-Chelsea-Spiel, glaube ich, war das, ne? Das klimaneutrale in An- und Abführung.
Genau, und das ist sehr viel auf Marketing und sagen wir, Nebelkerzen, wo man da setzt. Aber hier wirklich Lizenzierung, alle Maßnahmen sind entwickelt worden mit dem Ziel, Wirkung zu erzielen und diese Wirkung auch messbar zu machen. Und vor allem das Reporting spielt eine ganz große Rolle. Eben nicht der veraltete Nachhaltigkeitsbericht, den niemand gelesen hat, sondern wir wollen auch da digital werden, uns an der Finanzwelt orientieren, sodass alle Stakeholder sozusagen in Echtzeit schauen können, wo steht mein Verein bei der Umsetzung der Maßnahmen, wie gut ist ist er, wie gut ist er im Vergleich. Also zumindest beim VfL Bochum planen wir das so. Totale Transparenz, und da werden wir auch die nächste Generation eben mit abholen, weil die wollen wissen, was Sache ist. Und die wollen das schnell wissen mit ein paar Klicks und jederzeit und dann auch sich ein Bild machen und sich auch eine Bewertung machen. Und wir kommen auch nicht drum herum, und lassen Sie mich das bitte noch sagen, es geht tatsächlich nämlich um Existenzsicherung des Profifußballs, weil die Klimaauswirkungen, die bedrohen unsere Assets, das sind beispielsweise die Spielpläne, nichts anderes verkaufen wir ja den TV-Anstalten, und die sind in Gefahr, weil Dürre oder Starkregen Spiele verunmöglicht oder Trainings verunmöglicht, das kommt auf uns zu, und wenn diese Spielpläne kippen, dann kippt auch das Fernsehgeld. Wir haben unsere Stadien sind jetzt neu Bühnen für große politische Debatten. Ich meine, der Fußball war vorher apolitisch, und jetzt haben wir, ob das jetzt die Euro 21 ist oder jetzt Katar 22, aber das findet in den Stadien statt, und die Spieler sind extrem meinungsstark, haben extreme Reichweiten und nutzen dies auch. Ja, und ich meine, last but not least, wird kein Sponsor mehr Geld geben, wenn man nicht Nachhaltigkeit nachweist, und auch keine Bank wird mehr finanzieren. Auch das mag noch weit weg sein, aber man sollte sich nicht wundern, wenn es ganz rasch auf uns zukommt und schneller, als wir alle denken. Das heißt, es geht wirklich, es ist eine ernste Sache für den Fußball, und deswegen hat die DFL rechtzeitig, glaube ich, gehandelt, in höchstem Tempo, was möglich ist, und wird da ein USP gegenüber den anderen Ligen weltweit haben, nicht nur im Fußball.
Wenn man sich jetzt ins Sponsorenportfolio einliest, verschiedenster Clubs, findet man ganz oft Autoindustrie, Fußballwettanbieter, Fleischindustrie oder auch dann sowas wie Qatar Airways, also wenig nachhaltige Unternehmen nach meinem Verständnis. Wann findet denn diese Bereinigung auf Sponsorenebene dann statt? Wann setzt die ein?
Also Qatar Airways findet man, glaube ich, nur bei einem, aber
ja, klar.
Ich glaube, ja, es ist natürlich relativ. Ich muss sagen, gerade zum Beispiel Autoindustrie ist natürlich jetzt auch volkswirtschaftlich sehr wichtig, gerade auch in Deutschland, und auch da kann ja Werbung Sinn machen, Transformation von Benzin zu Elektrizität und so weiter. Also auch Alkoholwerbung gibt es ja, weil Bier zum Fußball gehört und so weiter, aber es gibt schon Themen, muss der Fußball sensibler werden und muss erstmal mit den ganz schlimmen Sachen anfangen. Das ist vielleicht weniger das Fleisch, aber das ist beispielsweise Diskussion, Wettanbieter ja oder nein, ist viel Geld, die dem Fußball bringen, aber ist das in Zukunft so politisch noch korrekt? Ist das etwas, was die nächste Generation so akzeptieren wird? Darüber müssen wir reden.
Der DFB hat gerade einen neuen Wettanbieter zum Beispiel als Kooperationspartner verkündet.
Deswegen braucht es eine Diskussion vorher, weil natürlich keiner freiwillig auf so viel Geld verzichten kann, weil dieses Geld ja auch gebraucht wird. Wir finanzieren uns ja selber. Aber es ist absurd, und da muss ich einfach da vielleicht in größerem Kontext stellen. Entschuldigung, dass ich wieder mit England komme, aber eigentlich ein großer Fan des englischen Fußballs. Aber wenn man sagt, da sind nicht Milliardäre, das sind Billionäre, die Clubs haben. Und trotzdem ist in England bei jedem Club gibt es bei den Clubs nur entweder Wettanbieter oder Kryptounternehmen auf der Brust, auf dem Trikot, auf dem heiligsten Platz eigentlich. Und das ist dann nun mal keine Geldfrage, da sind keine Mitglieder geführten Vereine. Also da könnte man Zeichen setzen und setzt eigentlich ein konträres Zeichen und mutet vielleicht eben der jungen Generation das zu. Ich glaube, darüber wird zu diskutieren sein.
Ganz kurz nochmal, unterbreche ich Sie nochmal ganz kurz, aber es geht ja darum, Sie haben gesagt, Sponsoren werden nicht mehr dahin gehen, wo es nicht nachhaltig ist. Also das heißt, in dem Augenblick müsste es ja dann so sein, dass jemand zu Ihnen kommt und sagt, Herr Kenzig, ich würde unwahrscheinlich gerne, nehmen wir jetzt mal den Fall, Sie hätten da einen Sportwettanbieter, haben Sie, glaube ich, auch im Portfolio, wenn ich richtig informiert bin, genau. Und der kommt zu Ihnen und sagt, jetzt pass mal auf, das geht nicht, der Sportwettanbieter, sowas machen wir nicht, aber wir bieten dir ordentliches Geld. Dann sind Sie ja in der Zwickmühle.
Ich glaube, der Fußball insgesamt.
Oder entscheiden Sie dann nur nach der Höhe des Schecks?
Nein, das tut, glaube ich, keiner. Das ist mehr. Also das ist, glaube ich, eher, also nochmal, das ist Auch selbst in England sind da sicher nicht, also da gäbe es auch Alternativen zu den Werbungen, die da gemacht werden, aber irgendwie lässt man es trotzdem zu. Nein, es gibt keinen Fußballclub, der keinen Wettanbieter als Partner hat, auch keinen Fußballverband. Das heißt, wir müssen die Diskussion im ganz großen Rahmen führen. Und man muss ganz oben erstmal anfangen bei der FIFA, bei der UEFA, weil das sind, glaube ich, die Verbände, bei denen war es nicht Gazprom geworben hat und auch viele chinesische Unternehmen. Ne? Deswegen, da fängt es ja an. Und ich kann nicht vom VfL Bochum etwas verlangen, während ich die FIFA damit wegkommen, durchkommen lasse. Das heißt, es braucht eine Grunderneuerung und ich glaube, die wird kommen aufgrund dieser Generation Z, weil die werden vielleicht sagen.
Da wollte ich Sie gerade nochmal fragen, Sie haben gerade gesagt, Sie müssen was für die tun und andererseits, wenn Sie nichts machen, machen Sie ja genau das, was die Gen Z.
Ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt schon überhaupt solche Dinge in den Mund nehmen, wie ist Wettanbieter noch akzeptabel im Fußball beispielsweise, damit haben wir, glaube ich, sind wir schon einen großen Schritt weiter gekommen. Und nochmal.
Aber Sie sind überall noch da.
Sie sind überall noch da, aber das ist, es ist zu einfach zu sagen, einer geht da voran, weil dann schafft er sich einen Nachteil gegenüber den anderen und das wiederum muss auch erstmal akzeptiert werden von den Fans, aber deswegen müssen wir da im Großen Lösungen treffen, glaube ich. Und das ist eine Diskussion, die muss auf Niveau der Verbände und dann auf Niveau der Ligen anfangen, aber wir müssen alle gemeinschaftlich handeln. Das kann nicht sein, dass der eine dann vorangeht und als gut eingestuft wird und die anderen sind schlecht, weil sie nicht nachziehen. Hier muss der Fußball gemeinschaftlich denken und vor allem gemeinschaftlich in die Zukunft denken, weil es sind ja nicht nur die Wettanbieter, wir müssen auch über andere Dinge sprechen und es ist doch. Jetzt mache ich das Feld nochmal ganz groß auf.
Gerne.
Nach Russland, nach der Vergabe der WM nach Russland, haben wir auch Katar, gut, die wurden zusammen vergeben. Und jetzt reden wir davon, dass Saudi-Arabien vielleicht 2030 sich bewirbt. Und das ist alles akzeptabel, wo man sagen muss, okay, müssen wir nicht erstmal über die FIFA reden. Ne? Vielleicht braucht es da die Reform oder ist da das Problem. Aber wir müssen mal ganz oben anfangen, wenn wir den Fußball im Kleinen auch sanieren wollen. Sonst funktioniert es nicht. Und wie gesagt, wir reden über Nachhaltigkeit, über Political Correctness. Und Saudi-Arabien bewirbt sich bei der FIFA für die WM und wird ganz normal als Kandidat zugelassen mit vielen positiven Erwähnungen, dann machen wir ja genauso weiter. Und das in Zeiten, wo wir gegen Katar über Katar reden.
Aber halten Sie es dann nicht sozusagen im Umkehrschluss für möglich, dass man jetzt nicht der VfL Bochum alleine, um Gottes Willen, das will ich Ihnen jetzt nicht zumuten, aber dass Sie sozusagen, sondern dass es auch eine Art Graswurzelbewegung gibt? Sie haben über die DFL schon gesprochen und über diese Möglichkeiten, dass man sagt, man positioniert sich anders als nachhaltige Liga, als Football as it's meant to be Liga, als die Liga, wo die Stehplätze von mir aus noch bezahlbar sind und so weiter und so fort. Das hat's ja, diese Themen sind ja alle schon gespielt worden. Aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann fangen wir jetzt mal an und dann beispielsweise, ich will mich jetzt nicht nur auf Sportwettenanbieter fokussieren.
Deswegen, das ist der Punkt. Aber ich glaube, man sollte jetzt nicht die Fußballwetten oder jetzt Sportwetten per se, ne? Das gilt ja auch für Eishockey und alle anderen Sportarten ja dann auch, ne? Und wir wollen uns nicht auf die Automobilindustrie und auch nicht auf die Fleischindustrie einschießen. Aber es gibt halt, das ist eine Kulturfrage, die kommt. Und wir haben für uns beispielsweise per se erstmal ausgeschlossen, dass wir jetzt keinen Partner nehmen, der hier Tokens anbietet, weil für uns das ist eine Spekulation auf dem Rücken der Fans wo diese irgendwo auch für dumm verkauft werden. Solche Gedanken müssen reinkommen in die Clubs und solche Kultur muss reinkommen, dann kann man einen Unterschied ausmachen. Und ich glaube nochmal, Deutschland steht da nicht so schlecht da, ist auch Vorreiter bei dieser ganzen Diskussion und die kommt gerade erst in Fahrt und die erreicht gerade immer mehr Menschen, auch junge Menschen und ich glaube, dass wir dann damit auch was verändern können und zwar nicht nur in Deutschland, sondern da müssen wir an die großen Verbände ran wahrscheinlich.
Herr Kenzig, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, das war sehr interessant.
Das war Let's Talk, the Sustainable Football Podcast.